Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm rund um die Adler Mannheim and all things Hockey. Ja, wer es noch nicht gehört hat oder wer es gehört hat, wir begrüßen recht herzlich die Überlebenden unserer DEL-Saisonvorschau an dieser Stelle. 13 Teams, 2 Stunden 20, alles, was ihr wissen müsst mit Tina Fröhlich und Bernd Schwickerath. Wer es gehört hat und noch dabei ist, der hatte Spaß, gehe ich davon aus. Wer es noch nicht gehört hat, hört gerne rein. Wir haben zu viert gesprochen und wer jetzt richtig aufgepasst hat, der weiß, da fehlt noch einer und das ist der Phil. Hi Phil, schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Sven. Und wer aufgepasst hat, hat wahrscheinlich auch gemerkt bei unserer Saisonvorschau, dass auch noch ein Team gefehlt hat.
Aber ja, es fehlt noch ein Team. Das waren 13 Teams. Und das 14. machen wir nach guter Tradition in einer eigenen Sendung. Vielleicht hat eine oder die andere, die eine oder der andere eine Idee, um wen es geht. Natürlich um die Adler. Wir bereiten euch in aller Tiefe vor, stellen euch jeden Neuzugang jetzt eine halbe Stunde vor, dass wir unsere üblichen 3 Stunden vollkriegen und dann gucken wir. Nein, natürlich wollen wir euch mitnehmen. Was erwartet euch in diesem Jahr? Vorweg können wir schon mal sagen, viel Neues gibt's nicht an Kader, aber es gibt dann doch ein paar Themen, über die sich zu reden lohnt, ein paar Turniere, die anstehen. Und das wollen wir tun. Phil, ich habe mal wieder eine Quizfrage mitgebracht, wie so oft. Ich war vorhin erstaunt beim Blick auf den Kader der Adler. Weißt du, wer der älteste Spieler im Kader ist?
Oh, gute Frage. Du hast natürlich mit Patrick Brown und Brooks Masek 2 Jungs geholt, die 34 sind. Aber wenn du so fragst, der Älteste, also musst du es ja noch eingeben, der älter ist, wenn einer heraussticht. Also ich habe jetzt ja die Geburtsdaten von den Jungs im Kopf. Aber
ja, nein, ob sie auf, also ich hätte jemand ganz anders vermutet auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich kann auch gleich sagen, wer.
Ja, gerne. Also ich wüsste,
also weil wir, also ich kam drauf, wir hatten es ja gestern, wir hatten es in der anderen Sendung, hört ja gerne noch rein, wer es noch nicht getan hat, mit Bernd Schwickerath und Tina Fröhlich, Saisonvorschau, die große, alle 13 anderen Teams. Und nochmal den Werbeblock aufzumachen, hat man drüber gesprochen, bei vielen Teams, die sind zu alt, also Alter ist ein Thema, oder sind älter geworden. Und ich habe gerade mal auf die Geburtstagen geschaut, ältester Spieler bei den Adler Mannheim, Matthias Plachter.
Ja, doch, Plachti, ne? Ja, okay.
Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Espo ist älter, aber da lag ich dann weit daneben.
Das ist Anfang 30, ne? Glaube ich,
Espo. Ja. Wird 33 dieses Jahr. Ja, also junger Hüpfer an der Stelle. Okay. Fiel mir nur auf, weil wir es gestern drüber hatten und bei den Adlern ist dann schon eine andere Altersstruktur. Du hast die Neuzugänge angesprochen. Oder wollen wir das Team wie immer von hinten, lass es uns von üblich, wir gehen von hinten nach vorne durch.
Sehr gerne.
Ich glaube, Maxi Franzrepp als Nummer 1 gibt es keine Diskussion. Johann Mattsson ist gegangen, war auch absehbar, war schon während der Saison bekannt. Während der Saison wurde auch bekannt. Jake Hildebrand kommt aus Berlin, Meistergoalie, auch DL2 Meistergoalie, nochmal zur Erinnerung, Grüße nach Frankfurt damals. Aber nun bringt er eine besondere Fähigkeit mit seit kurzem, die ihn besonders wertvoll für die Adler macht.
So ist es, ja. Den deutschen Pass. Hat sich schon länger drum bemüht. Jetzt hat es endlich geklappt. Alles bestanden, deutschen Pass bekommen, hat natürlich auch mütterlicher wie väterlicherseits deutsche Vorfahren gehabt, hat mir im Sommer, als ich mal mit ihm sprechen konnte, auch schon gesagt, dass er sich auch früher schon ein bisschen mit Deutschland beschäftigt hat, dass er jetzt aber so lange in Deutschland spielen würde und jetzt auch einen deutschen Pass hat, dass ich eines Tages mal um einen deutschen Pass bemühen würde. Das hat er auch damals nicht gedacht. So spielt das Leben manchmal und wie du richtig gesagt hast, das macht natürlich doppelt wertvoll für die Adler. A, zum einen hast du einen sehr guten DEL-erfahrenen Torwart, der weiß, wie man Titel gewinnt und zum anderen ist er auch noch Deutscher im besten Alter und kann mir da gut vorstellen, dass ähnlich wie mit Johann Mattsson in der vergangenen Saison, Franz Reb und Hildebrand jetzt, sagt man jetzt noch Hildebrand oder sagen wir jetzt Hildebrand?
Bei uns ist jetzt Jakob Hildebrand,
hieß er. Ist jetzt der Jakob, ja.
Bruder Jakob,
das heißt,
ja.
dass sich Franz Ripp mit Jakob einfach 1A, 1B geben wird im Tor. Gerade auch mit Blick, ich meine, so war es ja jetzt schon in der Champions Hockey League und dann kommt noch der Spengler Cup und die Saison hat ja immer noch 52 Hauptrundenspiele. Also gibt es ja genug Spiele, um sich das alles gut aufteilen zu können.
Ja, wobei ich Franz Ripp schon als die 1A sehe. Also so perspektivisch über die Saison, wenn du mich momentan fragen würdest, was glaubst du, wer in den Playoffs spielt, gibt es für mich keine Diskussion, dass es Franz Ripp ist. Aber du hast halt einen Torhüter, von dem du weißt, die Adler können, wie soll ich sagen, in Erinnerung schwelgen, die ihnen sehr, sehr wehtaten, wenn ich da an so manchen Stil denke in der Serie, die es da gab, dass du einen hinten dran hast, den du jederzeit reinbringen kannst und der einfach, ja, der auch Serien gewinnen kann in der entscheidenden Phase, weil
ja,
wir werden noch drauf kommen, es wird dieses Jahr darum gehen, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen.
Definitiv, ist sehr ähnlich die Konstellation wie vergangenes Jahr mit Mattsson, der ja auch als doppelter Champions-League-Sieger, schwedischer Meister etc. nach Mannheim kam, also der ja auch diese Erfahrung mitgebracht hat, am Ende dann vielleicht auch ja, ein bisschen später in die Serie reingeschmissen wurde, zum einen aus Respekt vor Franz Ripp, weil er natürlich im Halbfinale unglaubliche Serie gespielt hat. Zum anderen vielleicht auch, das ist jetzt Spekulation, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, halt auch mit dem Wissen, dass er halt geht und Franz Ripp nächste Saison noch da ist. Also, ja.
Ja, wobei, ja, war insgesamt ein sehr gutes Torhüter-Duo. Da gibt's wieder überhaupt keine Diskussion in irgendeiner Form, dass das. Ich weiß jetzt nicht, ob es das beste Goalie-Duo ist, muss man mal abwarten, was andere Neuverpflichtungen so bringen, aber eines, das für die Ansprüche der Adler auf alle Fälle passt, Punkt. Also da müssen wir jetzt nicht irgendwie...
Nö, genau. Kann passieren, muss nicht, genau. Ja.
Ja, du hast ja mit Felix Noack noch aus der DL2 einen Torhüter verpflichtet, über den hat man ja... Aber der wird sozusagen keine Rolle... Der ist ja schon hat mit Förderlizenz ausgestattet.
Wird genau, sozusagen...
Ja.
Soll in Bietigheim Spielpraxis sammeln. Natürlich hat er in der DL bei Weiden jetzt schon gezeigt in der vergangenen Saison, dass er auf diesem Niveau funktionieren kann. DL ist natürlich nochmal ein großer Sprung. Finger crossed, dass sich keiner verletzt natürlich von den einen beiden da oben. Wenn nicht, wäre Noack dann aber die logische Folge als Backup. Und hätte ich jetzt aber auch keine Bauchschmerzen erstmal. Aber ich denke, nochmal ein weiteres Jahr als Bestätigung in der DL2 und ihn dann aufbauen Richtung DL ist sicherlich kein schlechter Plan.
Nee. Wenn wir zu den Verteidigern gehen, stellen wir fest, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, keine Abgänge und nur einen Zugang. Aber das ist einer, der dir auch nochmal was geben kann. Aber insgesamt, wir werden über allem steht. Also ich glaube, die Überschrift dieser Saison ist echt Kadermanagement. Das ist, solange du alle gesund hast und wenn wir uns daran erinnern, die Adler hatten in den letzten 2 Jahren wenig Verletzte während der Hauptrunde über weite Strecken.
Ja.
Ist das große Wort, was da steht, wirklich Kadermanagement im Sinne von, ich habe vorhin drauf geguckt, du hast 10 Verteidiger. Du hast natürlich mit Colin Schlenker und Nick Mehler 2 U23-Spieler dabei. Also du hast eigentlich 8 Verteidiger für 6 Plätze von den, ich sag mal, Erwachsenen in Anführungszeichen, also von den Spielern U23. Das wird schon eine Herausforderung auch für den Coach.
Ja, sicherlich. Man hat ja jetzt in der Vorbereitung auch in den CRL-Spielen schon gesehen, wie er die Reihen zusammenstellt. Das ist im Vergleich zur vergangenen Saison dann keine Überraschung mit Mattin und Renaf, mit Kelple und Gawanke und dann zu John Gilmore hat er jetzt den neuen Jeremy Poirier gestellt und dann als viertes Verteidigungspärchen quasi Forla und Hayden Shaw. Ich glaube auch, dass diese beiden wohl, wenn alle gesund sind, am meisten auf der Tribüne sitzen werden, während der Liga. In der Champions Hockey League hast du das Glück, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, dass du mit 8 Verteidigern spielen kannst. Das macht Dallas Eakins auch und hat da auch in den beiden Spielen eigentlich konsequent durchrotiert. Klar, die einen ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger, gerade bei mit Special Teams, aber eigentlich hast du da die 4 Verteidigungspärchen durchgebracht und ich glaube auch, dass Tobi Forla und Hayden Shaw dann erwischen wird, wie gesagt. Und, aber auch da hast du zwei Spieler, die sich da schon in den Dienst der Mannschaft stellen und wissen, was ihre Rolle sind. Und ich glaube auch wissen, dass, wie soll ich es formulieren, dass die Adler schon so das Maximum sind, was erreichbar ist in der Liga für sie jetzt bei allem Respekt.
Ja, klar.
Ich glaube, das kommt jetzt nicht falsch rüber, ne? Genau.
Also es waren ja auch super, die zwei, die letztes Jahr in den Playoffs sehr wenig gespielt haben.
Genau. Super Rollen- und Ergänzungsspieler. Gerade Hayden Shaw hat mir gut gefallen, der immer bereit war auch, wenn er aufs Eis geschickt wurde. Und ich glaube, dass du die zwei in der Verteidigung öfters draußen sehen wirst. Noch kurz zu Nick Mähler und Colin Schlenker. Nick Mähler wurde hier nach Regensburg in die DL2 ausgeliehen, mit der Option aber jederzeit wieder abrufbar zu sein für die Adler. Sollte da das Personalchaos ausbrechen. Und Colin Schlenker ist auch mit Förderlizenz für Bietigheim in der DL2 ausgestattet. Also wir wissen ja, Dallas Eakins spielt sehr gerne mit 6 Verteidigern, kann. Da wird auch mal 7. Verteidiger und ein U23-Spieler auftauchen. Dann in dem Fall denke ich eher Colin Schlenker. Aber der wird nicht viel Eiszeit haben und das wird auch nicht oft passieren. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen mit den Erfahrungen aus den 2,5 Jahren, in denen Dallas Eakins jetzt schon hier ist.
Sagt er ja auch immer. Es war ja auch die Frage, er hat ja in der Champions Hockey League keinen U-Spieler eingesetzt, weil es da die Regelung nicht gibt, und danach gefragt, hat er ja auch betont, genau dieses, er hat so viele Spieler da, denen er während der Saison sagen muss, Leute, ich kann euch leider nicht spielen lassen, obwohl ich gerne würde, weil es diese Nachwuchsregelung gibt. Also er will da fair sein, Spielern gegenüber sein, und deshalb sagt er, in der Champions Hockey League sollen die spielen, die die Möglichkeit haben, also die sozusagen die Besten sind für die Regeln, die dort gelten. Und hat ja schon oft betont, dass er auch kein großer Fan dieser Nachwuchsregelung ist, wie sie gerade ist, für die Entwicklung der Spieler. Das ist nochmal ein gesondertes Thema. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass wir da viel sehen werden. Ein Wort noch zu Poirier auf jeden Fall. Da haben die Adler einen wilden Vogel geholt, im positiven Sinn. Er ist 24, also sehr jung, kommt aus der AHL rüber. War lang in Calgary, musste ich hier erstmal ans Wetter ein bisschen gewöhnen. Sehr laufstark, körperlich nicht der Bulle, also nicht so der Stay-at-Home, der die Linie zumacht, der den Ecken aufräumt, sondern schon einer, der auch die Scheibe tragen kann, der spielen kann, der gut skaten kann, der ganz viel da mitbringt. Und als Typ einer, fand es erstaunlich, um das mal kurz zu erzählen, der dich direkt begrüßt hat. Was hat er erzählt? Von wegen, ja, nächstes Interview dann in Deutsch. Bis hierhin, er genau, lernt schon viel. Und
er lernt schon Deutsch, ja. Und er spielt ja mit John Gilmore zusammen, um da vielleicht den Übergang zu schaffen. Und John Gilmore kommt wie Poirier aus Montreal. Und sie sprechen dann auf der Bank oder auch mal auf dem Eis miteinander Französisch, wobei er sagt, er gibt dann eher den Sprachlehrer und versucht mit, weil er öfters Französisch spricht, also Gilmore einfach, mit Gilmore immer Französisch zu sprechen, damit er es noch besser üben kann. Also da sieht man schon, er sagt einfach, er ist nicht schüchtern, er möchte mit allen sprechen, er glaubt doch schon, dass er ein bisschen den erfahrenen Jungs vielleicht hier und da mal auf die Nerven geht, aber ich glaube, das ist eine große Stärke von ihm einfach, diese Offenheit. Er spielt mit 6 Solo vor jeder Trainingseinheit Basketball, 1-gegen-1, haben da so eine kleine Serie offen, da haben sie auch verraten, momentan habe ich die Nase vorne, aber mal gucken, ja, die nächste Trainingseinheit kommt schon und dann wird es auch wieder ein spannendes und wichtiges Match. Also tut den Adlern, glaube ich, auch in der Kabine definitiv gut, so ein junger Offensiver, der natürlich, solange er seine Leistung bringt, dann auch mit seinem Mundwerk positiv verrückter. Was ich mich frage, bei der Champions Hockey League war das jetzt weniger ein Problem. Er ist natürlich sehr gleich in seiner Art, wie er spielt, wie John Gilmore. Ob sich das jetzt zu sehr beißt oder ob das doch schon harmoniert, kann ich jetzt noch keine endgültige Auflösung geben. Wäre auch ein bisschen vermessen nach 2 Live-Spielen, die ich gesehen habe. Wie gesagt, bisher war das eher kein Thema, auch gegen schwedische Top-Clubs. Aber muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, ja. Ob dann
ja, werden wir auch noch sehen, glaube ich, dass sich vielleicht Reihen neu finden, kann ja auch ein Thema sein. Was aber auch alle betonen, ist wirklich, dass dieses Team irgendwie wie so eine Familie ist, hat er ja auch nochmal klargestellt. Und diese Aufnahme, da lebt wohl mit den Jungen zusammen, also mit Schlenker vor allem aktuell, und lernt von ihm die deutsche Sprache. Und um mal die Erzählung zu geben, I had already some Schnitzels. Also Integration abgeschlossen an der Stelle ins Team.
So, ja.
Ja. Ja, aber ansonsten Verteidigung, wenn du alle an Bord hast, die da sind, ist das schon ganz gut. Ich wüsste ja nicht momentan, wo du da ansetzen sollst. Ich habe da so ein paar Fragezeichen, wie soll ich sagen, was so ein paar Disziplinthemen angeht, wie ich über was Strafen angeht. Byron Nuff hatte ich so ein paar Fragezeichen und so, aber insgesamt die deutschen Reihen passen, du hast Mattin dabei, Gilmore hat Freitag gegen Wechsel ein Tor gemacht und vorbereitet wurde gedacht, was passiert hier? Also der wird irgendwie auch nicht schlechter. Also das ist insgesamt schon, das ist Jammern auf hohem Niveau, wenn man da Schwachpunkte sucht bei dem Ganzen. Also da ist das viele Geld schon ganz gut zusammengestellt.
Nee, ich finde auch, man hat den Schwachpunkt in der vergangenen Saison erkannt. Und das war noch ein bisschen mehr Mobilität. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du die Mobilität, die du neu dazu holst, jetzt in die Reihe mit Gilmore packen musst. Aber so grundsätzlich hat dir ein bisschen Mobilität und vielleicht Schnelligkeit gefehlt. Und dann halt noch jemand, der wie Gilmore eben den Puck aus der eigenen Zone tragen kann oder einen guten Aufbaupass da spielen kann. Von daher hast du den mit Poirier gefunden und hast dir deutlich mehr Tiefe verliehen und wie gesagt, den Schwachpunkt eben in der Abwehr ja ausgemerzt oder mal zumindest einen Haken dran gemacht. Es ist ja eh so, dass da kommen wir mit dem Sturm ja auch noch gleich mit drauf, dass Dallas Eakins gesagt hat, er möchte jetzt schon mehr Tiefe haben, du hast es angesprochen, er ist ja als Kommunikator gefragt, einfach weil er festgestellt hat in seinen vergangenen 2 Jahren, dass im Februar eben keine Qualität mehr groß nachzuverpflichten ist, seiner Meinung nach, weil die anderen Vereine natürlich ihre besten Spieler nicht abgeben, deswegen wollte er das jetzt schon vor der Saison machen, gerade auch mit Blick auf CHL und dann eben den Spengler Cup zwischen den Jahren. Und seine schwerste Aufgabe ist es, das sagt er ja auch selbst, das halt zu moderieren. Das ist weniger Systemfrage, es ist mehr Kommunikation den Jungs halt verständlich zu machen, dass sie auch mal auf der Tribüne sitzen können bei dem einen oder anderen Spiel, weil das ist ja auch kein Geheimnis, bei den Adlern hat natürlich jeder Spieler den eigenen Anspruch, wenn der Puck fällt, dann auch auf dem Eis zu stehen.
Können wir noch mal kurz würdigen, dass dein bester Spieler oder dein bester Torschütze der letzten Saison und dein bester Scorer ein Verteidiger war?
Ja.
Was das für ein Upgrade dann doch ist. Also wenn wir über Scheibe nach vorne tragen und Offensivspiel Mobilität reden. Also der mobilste ist er nicht, qua Körpergröße und Physis. Aber was Mattin da reingebracht hat an Abschlussqualität ist schon, wow, next level.
Ja.
Lange nicht mehr gesehen. Lass uns nach vorne schauen.
Im wahrsten Sinne.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch im Sturm hat sich nicht so viel getan. Lennart Nieleck kam aus Berlin, U23-Spieler, der dir nochmal ein bisschen Tiefe gibt auf der Nachwuchsposition. Also du hast dann deine 3 U23-Spieler vorne, wenn denn alle spielen. Du hast ja gesagt, wenn er mit 6 Verteidigern spielt, sind es dann nur 2.
Mhm.
Das heißt, du wirst dann wahrscheinlich Maxi Heim plus entweder Kalsche oder Nieleck sehen.
Interessante hierbei ist natürlich, Nieleck hat eine Förderlizenz für Bietigheim bekommen, Kalsche halt eben nicht. Ne? Also wirkt jetzt erstmal so, als wäre Kalsche fest eingeplant im Profikader und wenn nichts passiert, spielt er auch. Ich denke, das ist auch natürlich auch so ja, eine Abmachung, die man mit ihm getroffen hat. Man darf nicht vergessen, er wurde von den kanadischen Juniorenligen, besser gesagt von der Ontario Hockey League, gedraftet, im Import-Draft. Also er hätte die Möglichkeit gehabt, in diesem Sommer in eine kanadische Juniorenliga zu gehen und da halt sich auf, ja, davor zu spielen gegen Gleichaltrige auf stetig forderndem Niveau und sich da den Scouts quasi zu präsentieren. Er hat sich aber dafür entschieden, Männer-Eishockey zu spielen, um ihn mal zu zitieren, so wie einst Tim Stützle, so wie einst JJ Peterka, Lukas Reichel, Mo Seider natürlich, und da den Scouts zu zeigen, was er kann und sich halt eben daran zu gewöhnen, weil sein Ziel ist die NHL. Es gibt Beobachter, Experten, die ihn auch in der ersten Runde sehen im kommenden Draft, und ich denke, dass man da von den Adler aus ihm das auch so signalisiert hat, dass er da natürlich spielt, wenn er fit ist bei den Adlern, und das ist, hat ihn dazu bewogen, eben nicht rüber zu wechseln.
Ja, das, wie soll ich sagen, ist ja auch immer Teil des Deals dann, was für eine Entwicklung ist besser. Die letzten Jahre haben da echt gezeigt, dass es, wie soll ich sagen, hat da ja zum Umdenken bei vielen jungen Spielern geführt, aber auch in der NHL geführt, im Sinne von, wenn du dir anschaust, die Drafts, dann ist es definitiv für einen Spieler heute eher von Vorteil, wenn er schon Senioren-Eishockey gespielt hat. Also sozusagen Männer, ja, in der Erwachsenen, also in der Männerrunde dabei war, dann reinkommt, bevor, also es ist mittlerweile eher ein Vorteil, den Nachteil. Also es gab Zeiten, da war es ein Nachteil, mittlerweile wird es eher positiv gesehen. Ich glaube, Seider hat da mit dem, was er auch in den USA leistet, viele Türen geöffnet, auch fürs deutsche Eishockey. Aber das heißt, es wird wieder eng auf den Pressetribünen diese Saison bei den Adlerspielen, weil da wieder viele sitzen werden, die genau, wenn einer auf dem Eis ist, sich Notizen machen und dann draufschauen werden.
Ja, denke ich auch.
Neuzugänge. Fangen wir an. Brooks Masek kommt aus der KHL, hat nach der Invasion Russlands in der Ukraine noch in der KHL verlängert. Kann damit in Europa weder in Finnland noch in Schweden unterschreiben, muss man auch sagen. In der DL ist es kein Problem. Wie wir dazu stehen, kann man gestern nochmal anhören, aber ich bleibe dabei. Ich halte es für einen Fehler, wie die DL da verfährt, und extrem schwierig. Er ist jetzt da, ist Nationalspieler gewesen, er ist Torschütze, hat letztes Jahr aber, muss man sagen, eigentlich sozusagen der gesuchte Torjäger neben Felix Schütz. Justin Schütz, wie komme ich jetzt auf Felix Schütz? Den haben wir nicht mal im Kart. Nee, der ist schon ein paar Jahre vorbei. Also neben Justin Schütz, der gesuchte Torjäger, der auch gebraucht, also wo du gesehen hast, wo dann die Schwächen sind, letztes Jahr, als Schütz nicht mehr spielen konnte im Abschluss, ist natürlich sportlich ein Mega-Transfer. Also kannst du nicht anders sagen. Also so einen Spieler zu bekommen und den dann nach Mannheim zu bekommen, ist sportlich mega.
Ja, vor allem jetzt mal, alle sagen natürlich, oh, Brooks Masek, der schießt so viele Tore. Er bringt aber auch eine unglaubliche Spielintelligenz mit. Also er gibt in der Regel mehr Vorlagen, als dass er Tore schießt. Also wenn er im Angriffsdrittel ist, dann wird es halt kreativ. Er hat eine gute Übersicht, hat eine gute Puckführung. Also der Puck, der klebt da wirklich an der Kelle. Und er ist nicht der auffälligste Spieler. Also wenn er Das kann man schon so sagen. Das ist aber komplett sein Spiel. Er ist trotzdem dafür dann bekannt, dass er vielleicht am Ende ein, zwei Tore schießt oder ein, zwei Tore vorbereitet. Und mir hat auch sein Backcheck gefallen gegen die Schweden, muss ich sagen. Also er ist immer noch schnell auf den Kufen, tut der Mannschaft damit natürlich gut, die sehr forcierten, ein schnelles Eishockey zu spielen. Und hat mir gut gefallen und ist natürlich eine Verstärkung. Und wenn dafür vielleicht ein anderer mal sitzen muss, weil du jetzt Brooks Masek hast, dann ja, stachelt es den Konkurrenzkampf natürlich nochmal an. Wir haben auch, was auch Leon Gawanke bestätigt hat, wir haben in der vergangenen Woche Leon Gawanke und Matthias Binder beim Mannheimer Morgen zu Gast gehabt in der Pop-Up-Redaktion auf den Planken. Und da hat Leon Gawanke auch gesagt, also es ist eine ganz andere Intensität im Training. Man merkt, dass der Konkurrenzkampf größer ist als in der vergangenen Saison, und die Jungs schenken sich da nichts und geht gut zur Sache, ohne natürlich jetzt jemanden verletzen zu wollen. Also ist ja klar.
Ja, du hast halt 14 Stürmer für 12 Plätze, wenn du es rechnest. Beziehungsweise, wenn du die 2 rausnimmst, hast du 12 für 10. Also wenn du die 2 U23 Spieler als Gesetz nimmst. Das heißt, du hast immer, du wirst in dieser Saison viel, viel Kommunikation haben. Ich weiß nicht, ob es sich wirklich vermeiden lässt, da, dass da Unzufriedenheit ist bei Einzelnen. Also da werden einige schon.
Nein, aber ich glaube auch, wenn du 13, also wenn du 7 Verteidiger und 14 Stürmer hast und alle sind fit, dann ist auch nicht jeder immer mit seiner Rolle zufrieden. Oder selbst wenn du keinen Überzählig hast, ist auch nicht immer jeder mit seiner Rolle zufrieden.
Natürlich
nicht. Also das passiert nicht, oder das wird nicht passieren. Was hilft, ist natürlich Erfolg. Solange es läuft für die Mannschaft, ist schwer zu meckern. Das ist ja das alte Lied.
Gut, der alte Satz, ich habe noch nie von einer Kabine gehört, von einem Meisterteam, dass die keine gute Kabine hatten. Zumindest im Offiziellen ist das immer die
Erzählung. So nämlich, das ist ganz, müsste man wirklich suchen, wie die Nadel im Heuhaufen, dass sowas mal vorkommt.
Immer eine super Stimmung und es war immer großartig. Ein Spieler, auf den ich mich sehr, sehr freue. Also auch, was man bisher von ihm gesehen hat, hat ja nicht so viele Spiele gemacht. Patrick Brown kommt aus der AHL, hat da letztes Jahr 75 Spiele gemacht, 20 Tore geschossen, 34 Assists. Kann als Center spielen oder auf dem Flügel. Ich glaube schon, dass er eher Center spielen wird, wäre jetzt meine Vermutung. Erstmal, weil Tiefe auf der Position nimmst du immer gerne und wenn du so eine Qualität dazu bekommst. Hat auch ein paar NHL-Spiele auf dem Buckel, bringt viel Erfahrung mit, ist jetzt aber, ist ja auch körperlich einer, der dir richtig was gibt. Also 1,85, knapp 100 Kilo, wenn du den siehst, ist schon ein Bulle. Also war so mein Eindruck, aber einer, der das Spiel verstanden hat, was ich so von ihm bisher gesehen habe.
Komplett. Patrick Brown, wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, erstmal A von seinem Auftreten, wie er auch dir gegenüber auftritt, hochprofessionell. Auch, um nochmal kurz Leon Gawanke zu zitieren, hat auch gesagt, gehört schon zu den Führungsspielern, also die auch mal das Wort ergreifen und das dafür, dass er auch 2 Wochen draußen war. Ist so ein Eishockeyspieler alter Schule, ist jetzt zu hoch gegriffen. Aber natürlich, wie du sagst, einer, der Eishockey durch und durch lebt, der aus einer Eishockey-Familie kommt. Sein Vater, zweifacher Stanley Cup-Sieger, sein Bruder spielt Eishockey, sein Onkel hat Eishockey gespielt, unter anderem auch in Deutschland, Landshut und Köln. Also einer, der Eishockey lebt und der in den letzten Jahren nicht mehr normal ist, dass ein Spieler seiner Vita in der DEL aufschlägt, wollte unbedingt nochmal nach Europa. War die vergangenen 2 Jahren ja auch Kapitän in Providence und eine große Rolle für seinen Wechsel hat auch Dan Renouf gespielt, mit dem er im Farmteam von Carolina ja den die AHL-Meisterschaft gewonnen hat. Die haben sich in Providence dann nochmal getroffen und hat geholfen bei der Verpflichtung. Und ja, ich sehe Patrick Brown auch als Center mit seiner Körperlichkeit auch mit seiner Bulli-Stärke vor allem. Aber er kann alles, er kann die Unterzahl spielen, er kann dir Powerplay spielen. Er hat jetzt, was auch ein bisschen verrückt ist, aber das ist jetzt auch nichts Neues in Mannheim, du hast so viele Spieler, die Powerplay spielen können und wollen, dass Patrick Brown und Marc Michaelis jetzt in den ersten beiden CHL-Spielen nur Unterzahl gespielt haben. Und natürlich waren die beide auch 2 Wochen raus, haben eigentlich nur die 2 Trainingsspiele in Kitzbühel gegen Graz gemacht, was ja noch ein bisschen eher zum Reinkommen war, mit 5 Sturmreihen und 8 Verteidigern und schieß mich tot. Also das konntest du jetzt noch nicht so wirklich wertend nehmen. Und die Spiele gegen die Schweizer Teams haben sie ja komplett verpasst. Und dafür hat er schon sehr gut ausgesehen in der CRL. Wie klar, Marc ist jetzt schon in seiner dritten Saison, sind auch weiterhin der Kapitän des Teams und Patrick Brown ist da nahtlos reingekommen, was er auch gesagt hat, um da jetzt nochmal trotz allem die Kabine anzusprechen, hat gesagt, man hat gemerkt, wie eng die Jungs sind, aber ich war da direkt mittendrin.
Ja. Das waren schon die Neuzugänge. Kontinuität ist das große Stichwort. Ich würde mal sagen, von den Eisbären lernen ist so das, was über allem steht, weil hatten wir schon letztes Jahr in Teilen, also nicht in solchem Umfang, aber letztes Jahr schon gesehen, dass du immer mehr versuchst, einen Kern von Spielern zu haben und den dann sozusagen ergänzt oder da drumherum dann dein Team aufbaust. Das ist so das, was wir auch bei den Adlern jetzt sehen.
Ja, vor allem auch, was man bei den Berlinern natürlich sieht, diesen Kern zu haben und diesen Standard zu setzen. Das ist das Level, die Hürde, unser Anspruch. Drunter geht's nicht. Max, wir wollen eher noch die Hürde ein Stück hochlegen. Mhm. Und das ist bei den Adlern jetzt auch mit einem, ja, mit einer klaren Philosophie, mit Jungs, die das tragen, die jetzt seit 2-3 Jahren den Kern geben und die neuen, die dazukommen. Dann wird die Latte gezeigt. So hat es auch Patrick Brown ausgesprochen, hat gesagt, er möchte natürlich helfen, die noch ein bisschen hochzuschieben, aber klar ist, drunter geht's nicht mehr. Das ist der Mindestanspruch sozusagen.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wir bei Apple so ein Explizitschild bekommen, weil den neuen wird die Latte gezeigt. Hab ich jetzt vernommen. Aber nee, also wenn du durchguckst im Kader sei, dann fällt dir einfach auf, dass da viele dabei sind, die bereits vor 25 haben. Christian Reichel ist ja auch so ein Beispiel. Also du kannst ganz viele Spieler nehmen, die sozusagen dazu kamen. Und das ist schon so, dass, was glaube ich, ja, also dieses Jahr haben wir zumindest nicht dieses Thema, das Team muss sich erst finden, es braucht Zeit, sonst was. Sondern du bist vom Start weg zusammen, du kennst dich, du hast im letzten Jahr zusammengespielt. Es gab, ich erinnere mich daran, dass Denver Nuff letztes Jahr nach dem verlorenen Finale im Interview da war und gesagt hat, er kann es eigentlich kaum erwarten, dass er wieder zurückkommt. Also die Jungs dann, dass es wieder losgeht und die Vorbereitung, er freut sich dann schon drauf, die alle wieder. Also das erfreut sich auf die Vorbereitung, weil er weiß, dass er die dann alle wieder sieht und dass er kommt und das total positiv ist. Ja, insgesamt ist es eine Mannschaft, die brutale Qualität hat, aber, und das ist so für mich ein Punkt, du hast immer noch zwei Lizenzen frei. Also die du vergeben kannst, also auf dem Spielbericht darfst du nur 9 schreiben, klar. Aber durch den deutschen Pass von Hildebrand hast du immer noch 2 Lizenzen zur Verfügung, die du vergeben kannst. Ich gehe aber davon aus, dass das, wenn dann erst, wenn der Saison passiert, bei Verletzungen und dass es jetzt nicht noch frühzeitig passieren wird, weil man jetzt sagt, das ist der Kader, mit dem wir in die Saison gehen.
Ja, denke ich auch. Um an den Kader anzuschließen, hast du gesagt, da gibt es jetzt keinen Punkt mehr, dass sich das Team noch finden muss. Gibt natürlich auch nicht dieser, in Anführungszeichen, Ausrede, dass ich das Team noch finden muss. Ja. Ne? Also es wird schon jetzt auch erwartet, dass dieses Team liefert. Und zu den Lizenzen, ja, ich gehe jetzt auch nicht davon aus. Also so hat es auch Aikens bei der Saisoneröffnungspressekonferenz gesagt, dass er mit diesem Kader in die Saison gehen möchte und dann nur dann reagiert, wenn es pressiert. Und ich glaube, also, vor allem im Deutschlandcup muss man da nicht damit rechnen. Man weiß nie, was passiert.
Ja,
natürlich.
Es gibt ja nochmal so immer den Satz, wir warten mal ab, was in den Camps passiert bei der NHL, wenn dann Spieler sehen, dass sie keine Chance haben oder so. Aber ich glaube, mit der Aussage von wegen, wir haben dieses Jahr bewusst frühzeitig einen großen Kader verpflichtet zusammengestellt, weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, da muss man auch sagen, dass der Sportdirektor Aikens, so während der Saison den Trainer Aikens hingestellt hat, war in der Qualität nicht das, was die Adler gebraucht haben. Oder was ihm geholfen hätte.
Vergangene Saison schon besser als im Jahr davor.
Ja, aber Alex Ruutu war jetzt auch nicht, also das ist so ein Name, wo du dich fragst, was macht der in Mannheim, um jetzt mal einen zu nennen. Aber insgesamt, klar, Brandon O'Donnell war eine super Verpflichtung, dass der auch kam. Ist nach Kassel, man muss doch sagen, Yannick Broske nach Iserlohn gegangen. Krefeld. Verweise ich nochmal fürs alles, die noch nicht gehört haben, die es vergessen haben. Es gibt eine Saisonvorschau zu den 13 anderen Teams, hört da gerne rein. Aber das ist schon aus dem Vollen schöpfen, was die Adler machen dieses Jahr. Und zwar von Anfang an. Und mit der Option nochmal nachlegen zu können.
Ich bin halt gespannt, wann nachgelegt wird tatsächlich, ob Aikens jetzt wirklich dann bis Februar wartet, wo er ja auch selbst gesagt hat, da gibt es eigentlich keine Qualität mehr. Ist es nur noch Tiefe holen? Was sicherst du dich da auf der Torhüterposition ab? Das ist so ein bisschen sollte nichts passieren, so ein bisschen die Gretchenfrage, was wie da genau gehandelt wird. Und finde zumindest ich spannend dann zu beobachten.
Ja, absolut. Also es gibt so ein paar Fragen. Wir haben ja die eine schon gestellt, wie managst du das Team? Dann die Frage ist, was machst du mit dem Kader? Legst du mit, weil sagst du, hey, wenn Qualität verfügbar ist, dann hole ich nochmal zwei rein mit dem Risiko, dass das Ganze noch herausfordernder wird, um es mal so zu nennen, für ihn. Also, oder auch für das Gebilde. Die Frage, also ich sag mal so, wenn du auf 7 stehst, weil du einfach einen Start verdattelt hast, obwohl du keine Verletzten hast und noch zwei reinholst, könnte schwierig werden, wenn du weiter oben stehst, hast du eigentlich, brauchst du nicht zwingend Spieler, aber kannst auf der anderen Seite natürlich, wenn Qualität verfügbar ist und dein Team besser machen, dann wirst du es tun. Das ist auch klar. Mhm. Ja, und was für mich auch noch so eine Frage ist, die ich hier auf dem Zettel stehen habe, wie groß ist der Druck dieses Jahr? Ich möchte es kurz erklären, was ich damit meine. Die Euphorie ist riesengroß. Die Adler haben, weiß gar nicht, das erste Mal seit Friedrichspark-Zeiten oder so, einen Dauerkartenvorverkauf gestoppt. Ich weiß gar nicht, ob es das in der SAP-Arena schon mal gab. Du bekommst auch für Stehplätze, für die Sitzplätze gibt es keine Dauerkarten mehr. Und das kam sehr, sehr früh, weil sie gesagt haben, sie wollen allen Leuten noch ermöglichen, eine Chance zu haben auf Tickets für Spiele.
Genau.
Es werden über 8000 Dauerkarten verkauft sein.
Ja, ich glaube, der Rekord ist aus der Saison dann nach dem letzten Meisterjahr 2019, also für die Saison 19/20. Ich glaube, da waren es auch schon eine 8 vorne bei den Dauerkarten. Du hast richtig gesagt, im Juli wurde schon gestoppt für Sitzplatz. Stehplatz ist jetzt noch bis zum ersten Heimspiel gegen Berlin. Nee, stimmt gar nicht. Er ist bis zum 14. September ja noch möglich. Das erste Heimspiel gegen Berlin ist dann am 20. September. So ist korrekt. Ja, da kann man noch sich eine Stehplatzdauerkarte sichern, aber danach geht es dann auch nicht mehr. Und ja, es ist schon eine große Euphorie da und es ist auch Druck da, natürlich. Alle erwarten jetzt natürlich, wenn du im Finale gestanden hast, den nächsten Schritt zu gehen. Dann wird natürlich auch danach gefragt. Ist ja völlig normal. Wie schafft man es, den letzten, was ja auch damit einhergeht, den letzten Schritt zu gehen und das silberne Ding zu holen, um es in die Luft zu stemmen. Das ist ja, muss ja das Ziel sein. Matthias Binder, also Dallas Eakins lässt sich darauf natürlich gar nicht ein. Er sagt einfach nur, wir wollen jeden Tag besser werden. Mhm. Das ist so sein Mantra. Ist natürlich nicht neu und Matthias Binder hat auch versucht, die Euphorie, gesagt, schon ein bisschen zu bremsen, indem er gesagt hat, es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, diesen letzten Schritt zu gehen, die Spitze ist sehr eng, alle haben zugelegt, da muss viel passieren. Natürlich muss viel klappen im Sport, natürlich brauchst du das Quäntchen Glück. Wir haben es in der Saisonvorschau gesagt, übrigens, wer es noch nicht gehört hat, wir haben eine Saisonvorschau gemacht über alle 13 anderen Teams, außer die Adler. Da sind wir natürlich auch als Quartett zu dem Fazit gekommen, dass die Meisterschaft über Berlin geht. So wird es auch dieses Jahr wieder sein, wenn keine unvorhersehbaren Sachen passieren. Und Berlin gilt es zu schlagen und dafür musst du dich jetzt in Stellung bringen und in Form bringen und den Standard entsprechend setzen, um nochmal im Bild zu bleiben.
Ja, und die spannende Frage wird auch sein, können sich die Adler nochmal weiterentwickeln, weil das Finale war schon recht eindeutig am Ende des Tages dann doch. Also das war schon nochmal eine Demonstration, die man so nicht erwartet hat. Köln ist nicht schlechter geworden. Wir haben über das Thema Mobilität in der Verteidigung gesprochen. Das war das große Thema, was wir letztes Jahr auch im Finale irgendwann, glaube ich, festgemacht hatten oder wo wir drüber gesprochen haben. Und du holst halt einen dazu. Ist es vielleicht zu wenig, was man gemacht hat? Das werden wir am Ende der Saison sehen. Aber die Frage muss natürlich sozusagen erlaubt sein.
Ja, ich
glaube, Sturm glaube ich nicht, aber wenn, dann würde ich Fragezeichen habe, dann ist Verteidigung.
Ja, aber jetzt mal, wenn du die Namen durchgehst, Nick Mattinen schickst du nicht weg, Dan Renaf schickst du nicht weg, die Nationalverteidiger Gawanko, der eh noch einen langen Vertrag hat und Kelble als gebürtige Mannheimer gesetzt. Das Einzige, was du, ja, ich meine, Gilmore bringt dir Mobilität, du hast mit Puri noch einen reingebracht, der Schnelligkeit bringt. Jetzt hast du noch, Vorlaat hat noch einen laufenden Vertrag gehabt und mit ja. Shaw hast du verlängert, aber Shaw kann dir auch mal im Sturm aushelfen. Ist auch keiner, wie zu Beginn der Sendung auch schon gesagt, der griesgrämig durch die Gegend rennt, wenn er halt statt den 52 nur 30 Vorrundenspiele spielt. Ja, von daher schwierig, schwierig. Wo ich die Berliner im Vorteil sehe, schau dir die Abwehr von Berlin an. Jonas Müller, Kai Wissmann, Erik Mick, Geibel. Das ist alles, das sind alles Eingewächse, die sind alle hochgezogen worden. Die haben quasi die Eisbären-DNA aufgesaugt, von klein auf, sag ich jetzt einfach mal. Bisschen schiefes Bild, klar, aber ja, dieses Wachstum vielleicht versuchen die Adler jetzt halt durch, als Externe ist jetzt auch falsch, wobei, ja, stimmt schon, herbeizuführen. Aber ja, der Spielraum ja. War halt auch eng. War auch eng. Du musst halt darauf hoffen, dass auch ein Nick Mattinen in den kommenden Playoffs dann halt noch konstanter wird einfach und dann nicht so arg abtaucht in der Finalserie, zu einer kommen.
Ja. Worauf ich halt wirklich gespannt bin, ist, das Selbstverständnis vom Champion ist nochmal was anderes. Aber wir haben im Finale gesehen, Wiesmann gesperrt, dann trifft Les Lancaster, Mick macht einen Hattrick in einem DEL-Finale, Kretschmer kommt rein mit 19 und spielt da, als hätte er nie was anderes gemacht, weil es auch von außen gemanagt wird. Also da geht meine Frage auch schon, ich würde auch gern, wie soll ich sagen, die Niederlagen in den Serien gegen Berlin sahen auch alle relativ gleich aus. Also wie soll ich sagen, du hast sehr genau gesehen, wie du deine Gegentore kriegst und wo dich Berlin filetiert hat an manchen Stellen. Und da konntest du viel übereinander legen. Und da ist für mich schon auch die spannende Frage mit Blick auf die kommende Saison. Jetzt rede ich über Berlin, aber das war nun mal sozusagen immer der Endpunkt in den letzten Jahren. Ob da eine Entwicklung auch außen stattfindet. Ob wir da was anderes sehen in Sachen Coaching, ob wir da Verbesserungen sehen, wie man damit umgeht, ob es da eine Weite, weil, wie soll ich sagen, wenn du sagst, wir lassen den Kader zusammen, dann kriegen wir wieder an den gleichen Stellen die Schmerzpunkte und dann muss es Coaching, dann ist für mich auch sozusagen, dann sind für mich die Personen hinter der Bande gefragt, diese Schmerzpunkte, die sichtbar sind, einfach zu ändern und da was zu tun. Und das wird für mich auch eine spannende Frage sein für die Saison.
Ja, definitiv. Also natürlich muss Dallas Eakins auch zeigen, jetzt mal alle Umstände laufen normal, dass er auch was gewinnen kann als Trainer. Er ist jetzt nicht erst seit vorgestern im Geschäft. Er ist in der AHL einmal ins Calder Cup Final gekommen, hat jetzt die Adler nach diesen 2 Jahren, seitdem er da war, oder 2,5 Jahren ins Finale geführt. Aber er muss jetzt natürlich auch als Trainer zeigen, klar, dass er auch Titel gewinnen kann. Das ist natürlich schon der Anspruch. Und dazu zählt das, was du jetzt auch aufgezählt hast.
Ja, aber das wird auch eine spannende Frage sein. Beim Thema Kadermanagement noch ein Punkt. Du hast nur 4 Spieler im Kader mit Masek, Schütz, Ehl und Gawanke, die über das Ende der jetzt dann beginnenden Saison hinaus einen Vertrag haben. Das heißt, theoretisch kannst du einerseits die Möglichkeit, einen riesen Umbau zu machen, andererseits kann es auch zu Unruhe führen im Sinne von, wieso wird mit dem verlängert und wo ist denn mein Gespräch? Hat sich da Eakins in irgendeiner Form mal zu geäußert?
Nein, jetzt nie konkret, wobei er ja immer auch sagt, als einziger Anhaltspunkt, dass sie keine Vertragslaufzeiten kommunizieren. Mhm. Also bei Ehl und Schütz haben sie es tatsächlich gemacht damals mit den 3 Jahren, als sie im vergangenen Sommer gekommen sind. Aber Masek hieß es auch eigentlich nur ein Mehrjahresvertrag. Ich weiß, im Sonderheft der Eisige News steht bis 28.
Ja.
Solo 27, hört man auch, vielleicht ist es auch sogar ein Jahr länger. Ja, also
Also ich habe nur diese Quelle hier.
Ganz ja, kurz. Ja, klar, auch Michaelis, ja. Es geht jetzt in sein drittes Jahr. Ich glaube, es hieß auch ein mehrjähriger Vertrag. Ich kann mir vorstellen, ohne es zu wissen, muss ich an dieser Stelle betonen, dass er vielleicht auch für 5 Jahre unterschrieben hat oder so, ne? Als Anführer, der vorne weggehen soll, nicht nur für 3 Jahre. Kann aber auch nur für 3 sein. Aber ich meine, so kommt vielleicht, also dadurch hast du vielleicht trotzdem viel Spielraum noch ab kommendem Sommer, die Mannschaft mehr umzubauen. Aber ich glaube, es haben mehr Akteure einen längerfristigen Vertrag, als es jetzt von der Eishockey News dargestellt wird bei der Vertragslaufzeit. Eben weil ansonsten wenig kommuniziert wurde.
Die Texte im Sonderheft der Eishockey News über die Adler sind super. Die hatten einen klasse Typ geschrieben. Also wer es noch nicht gelesen hat, kaufen lohnt sich auf jeden Fall. Was haben wir noch an Themen? Die Adler spielen so ein komisches Turnier über Weihnachten in der Schweiz. Mhm. Den Spengler Cup. In einer Gruppe mit, ist natürlich toll, wenn man das offen hat und wieder zumacht, mit Ilves Tampere und SC Langnau waren die, mit den Tigers und mit Ilves Tampere in der Gruppe.
Also Schweiz und Finnland, ne?
Ja, wird eine wilde Fahrt. Also ich glaube, für Fans ist das ein Traum da. Für das Konto wahrscheinlich weniger.
Mhm.
Davos ist ein bisschen teuer, aber glaube, lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten noch dabei, Davos, Frölunda und ein Team aus den USA vom College. Team Kanada nicht dabei, da konnte man sich nicht einigen. Aber insgesamt schon was, also ich liebe das Turnier, das gucke ich eigentlich immer gern.
Ja, ist absolut cool. Ich habe Dallas Aikens natürlich auch drauf angesprochen, wie man das sieht. Ist es eher was man halt so mitnimmt zwischen den Jahren, die Mehrbelastung, mehr Glück als Segen, was eigentlich nur ja fürs eigene Prestige, dass man da dieses Turnier angenommen hat, oder was waren die Hintergründe? Und er hat gemeint, nein, es ist natürlich eine Ehre, sich in Europa als Adler Mannheim auch präsentieren zu dürfen wieder. Wie du es richtig angesprochen hast, für die Fans ist das was Schönes, wer dahin möchte und sich das leisten kann. Für die Spieler ist es natürlich auch schön, zwischen den Jahren da so ein Turnier zu spielen. Die Familien werden da auch dabei sein. Vielleicht wirst du auch den einen oder anderen Gastspieler haben. Das wird man sehen. Sicherlich interessant.
Erik Uber soll da sehr interessiert sein, habe ich mir mal sagen.
Der öfters zu Gast ja. bei diesem Turnier, ja. ja. Von daher mal schauen, kannst ja auch durchrotieren, je nachdem, wie deine personelle Lage ist. Aber es geht da auch um Prestige, das ist ja gar keine Frage. Und ich sehe es auch gern. Und ja, dann machen wir das mal zwischen den Jahren, statt am zweiten Weihnachtsfeiertag ein XP-League-Wiss DL2-Spiel.
Wobei mir dieses Heimspiel natürlich fehlen wird, weil am Weihnachtstisch sagen zu können, Leute, ihr wisst, Adler am Heimspiel, ich muss dann leider los, die spielen um 4 oder so, das war immer...
Dankend.
Immer hilfreich.
Ja, genau.
Immer hilfreich. Wenn man sagen muss, man muss da zum Arbeiten. Was wir halt auch noch haben, weil Patrick Brown hat davon gesprochen, er will 3 Titel gewinnen. Die Adler spielen Champions Hockey League, bis jetzt 2 Spiele absolviert, 2 Heimspiele, gegen Mexiko gewonnen am Freitag, gegen Frölunda, den Meister, am Sonntag ja. verloren.
Schelefteå, ja, ne?
Schelefteå, wieso komme ich auf Frölunda noch ja, im Kopf wegen ihm, gerade wegen
Spengler Cup. Auch oft genug gewonnen Schelefteå. Schon.
Ja, da gab's ja mal ein sehr denkwürdiges Heimspiel in der Champions Hockey League unter Pavel Groß gegen Frölunda. Insgesamt bisher okay, aber ich würde es nicht überbewerten. Also mein Thema mit der Champions Hockey League ist und bleibt... Es wirkt, gerade wenn die Spiele jetzt noch zu der Zeit sind, wo sie gratis sind, immer noch als Vorbereitung, als Teil der Vorbereitung. Also so dieses letzte Quäntchen siehst du einfach nicht. Und was man auch sagen muss, dieses Jahr das erste Mal Champions Hockey League Vorrunde nicht in der Dauerkarte dabei. Zuschauerzahl knapp über 4.000 in beiden Spielen und Oberrang abgehängt in der Arena.
Genau.
Ist auch beim Publikum nicht so der Bringer.
Nee, ich finde die Spiele ganz gut, von der Intensität, ja, die Schnelligkeit gut. Ja, ich fand es besser als, keine Ahnung, 33er Spieltag gegen Mannschaft XY halt mal in der DEL. War schon völlig in Ordnung, aber ich bin natürlich bei dir. Überbewerten muss man das nicht. Man kann ein paar Erkenntnisse rausziehen. Die Adler haben das läuferisch gut gemacht, haben defensiv relativ wenig zugelassen, gegen Skellefteå ja deutlich mehr als gegen Växjö. Skellefteå war auch nochmal ein anderes Level gefühlt oder hat es ernster genommen oder wie auch immer, aber es war einfach eine andere Herausforderung auf dem Eis. Hast dann aber auch gesehen, kannst dich auf deine Goalies im Großen und Ganzen absolut verlassen und ja, waren mehr gefordert im Sinne von Chancen herausspielen, die Adler, im Sinne von Tore erzielen. Und ich glaube, wenn du da in der Vorbereitung schon entsprechend gefordert bist, hilft dir das natürlich auch, um gut in die Liga reinzukommen.
Ja, haben wir noch irgendwas an Themen? Haben wir jetzt irgendwas liegen lassen auf dem Zettel?
Nee, ich glaube soweit, ne?
Haben wir es geschafft. Wer es noch nicht gehört hat, wir haben eine DEL-Vorschau mit den 13 anderen Teams auch aufgenommen. Mit Tina Fröhlich und Bernd Schwickerath, da gerne reinhören. Phil, du hast die Adler auf 3 nach der Vorrunde getippt, wollte ich gestern nicht fragen, aber die Frage muss mir natürlich für heute.
Stimmt, also für jeden, der diese Saisonvorbereitungsfolge nicht gehört hat, hört nochmal rein. Da haben wir aber auch zur Sprache gebracht, dass wir 4 quasi die Vorrundentabelle getippt haben. Das kann man jetzt mehr oder weniger mit der Glaskugel machen. Ich habe die Adler auf 3 gesetzt, genau. 1 war Köln, 2 war München, einfach beide Kader von Köln und München sehr, sehr stark. Köln muss man natürlich abwarten mit dem neuen Trainer, wie sich das da entwickelt. Aber ich sehe Köln da jetzt erstmal wieder auf der 1 und München auf der 2, weil es auch keine Champions Hockey League haben und keinen Spengler Cup. Und deshalb, das war für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum Mannheim da auf der 3 ist. Ich habe ja nicht jetzt dazu geschrieben, Mannheim mit 10 Punkten Abstand auf der 3, aber kann schon passieren, dass Mannheim da einfach auf der 3 landet, aber das war so der Hintergrund auf 3 wegen mehr Belastung quasi.
Das ist ja jetzt nichts, wofür man, wie soll ich sagen, durch die Straßen gejagt wird für so eine Aussage, insofern alles gut. Für mich ist tatsächlich, ich habe die Adler auf 1 getippt, also der große Vorteil ist schon, dass du zusammenspielst, dass du dich kennst, dass du das Team beisammengehalten hast über weite Strecken. Ich hätte dann an einer Stelle mir wirklich noch eine Veränderung gewünscht in der Verteidigung, ging aber, glaube ich, vertraglich auch nicht. Ansonsten passt da ziemlich viel und ich hänge mich da echt mal raus. Ich glaube, der Titel dieser Saison kann nur über Mannheim gehen. Also ich halte das Team mit Masek nochmal für deutlich verstärkt. Du hast den zentralen Punkt offensiv angenommen, hast einen deutschen Spieler bekommen, der dir die Möglichkeit gibt, sozusagen neben Justin Schütz nochmal jemanden zu haben, der einfach eine riesen Abschlussqualität hat. Du hast mit Brown auf der Center-Position, die unglaublich modernen Eishockey eine Riesenrolle einfach einnimmt, hast du dir nochmal Qualität und eine Tiefe gegeben zu einem Kader, der eh schon ziemlich gut war. Ich wüsste schon manchmal gern, wie viel Prozent Daniel Hopp da so ein Budget freigegeben hat. Nochmal auf der anderen Seite sieht man auf die Einnahmenseite, dass sich da deutlich die Dinge verbessert haben. Dauerkarten, Sponsoring-Einnahmen werden hochgehen. Also da würde ich sagen, da ist nicht mehr viel. Deshalb glaube ich schon, dass da dass das nochmal ein Uplift ist zum letzten Jahr auf jeden Fall und dass es dir einfach nochmal andere Möglichkeiten gibt und du da viel getan hast. Wie gesagt, so eine Stelle hätte ich gerne nochmal anders gesehen, aber die ist, wie sie ist. Aber der Titel wird über Mannheim gehen müssen, weil ansonsten, wenn sie ziemlich viel falsch gemacht haben oder ziemlich viel Verletzte haben dieses Jahr.
Ja, muss ja auch das Ziel sein. Wie gesagt, du warst in der vergangenen Saison im Finale, hast das dann deutlich verloren, hast aber einen guten Kader gehabt, warst nicht umsonst im Finale. Es war auch nicht glücklich. Die Adler standen da, weil sie es verdient hatten. Und hast diesen Kader jetzt nochmal besser gemacht, hast an ein paar Stellschrauben gedreht. Wie du ja auch eingeworfen hast, ob es jetzt an jeder Stellschraube korrekt gedreht wurde, kann man drüber streiten, wird man dann auch sehen, aber das ist natürlich das Ziel. Nochmal Kader einen Tick besser gemacht, nochmal tiefer gemacht. Ich glaube auch, dass Akins, wenn er was richtig gut kann, dann ist es kommunizieren mit dem Team. Das sagt ja auch jeder Spieler. Ja. Natürlich sagt ja nicht jeder Spieler immer die Wahrheit, ist auch klar, muss ich nichts vormachen, aber ist schon auffallend oft, wie oft Akins auch ungefragt gelobt wird einfach. Mhm. Und in dieser Sache. Und der Titel muss das Ziel sein. Das kann man so am Ende festhalten, definitiv.
Eins möchte ich dann aber doch noch loswerden zum Schluss. Was für ein Hirni kommt denn auf die Idee, am ersten Spieltag München gegen Mannheim und am zweiten Spieltag im ersten Heimspiel Mannheim gegen Berlin anzusetzen? Also hat man irgendwie Bedarf nach Aufmerksamkeit? Hat Magenta irgendwie Wünsche frei gehabt? Oder das ist ja, also das irgendwie zu verteilen hätte, wäre schon schön gewesen, weil du bist immer du hast diesen Packen nicht dauerhaft während der Saison, wenn ich drauf schaue, aber da, also wie soll ich sagen, das Eröffnungswochenende hat es gleich in sich und da braucht.
Ja, hat es in sich, so will ich es stehen lassen.
Dann lassen wir es doch so stehen und verweisen nochmal auf unsere große DL-Saisonvorschau mit Tina Fröhlich, Bernd Schwickerath, mit Phil und mir und verweisen auch nochmal auf die Socials, Blue Sky und Instagram, EiszeitFM, wenn ihr noch nicht folgt, bitte tut's. Wir posten da so regelmäßig, wie wir Sendungen aufnehmen. In diesem Sinne, geht's raus, schau's Eishockey, habt eine schöne Saison. Vielen Dank an dich.
Sehr, sehr gerne, vielen Dank.
Jetzt können wir es ja sagen.
Lieber Sven.
Ja, du verabschiedest dich gerne. Du verabschiedest dich nach den zwei Sendungen erstmal in Urlaub, musst dich erholen, dir da eine gute Zeit und wir hören uns hier bald wieder. Bis dann. Ciao.
So machen wir es. Ciao, ciao.